Meisterlich, der Pen and Paper Podcast rund um Spielleitung mit Anjo Tschernig und Sid Brammer.
Seid gegrüßt, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meisterlich, unserem Pen and Paper Podcast zum Thema Spielleitung. Ich bin Anjo.
Und ich bin Sid. Wir beide sind zwei Spielleiter, die ja in ihrer Spielleitungs- und Spielerlaufbahn schon sehr viele herzzerreißende Flachmomente am Spieltisch durchlebt haben, wo Charaktere in den Gruppen geheiratet haben und anschließend Dämonenbabys gezeugt haben, wo andere ihre alte Zwergenseele für das Überleben des viel zu jungen Schützlings im Angesicht des Todes gegeben haben. Ja, und so weiter und so fort und so weiter und so fort.
Und wir sind heute wieder mit einer Wunschfolge am Start. Viele von euch sind nämlich auf der letzten Convention auf uns zugekommen oder haben uns über die Feedback-Funktion digital ihre Wünsche geäußert. Und zwar wolltet ihr gerne von uns wissen, Sid hat ja in seinem Intro wie immer einen äußerst dezenten Hinweis darauf gegeben. Ihr wolltet gerne von uns wissen, wie verflucht nochmal schaffe ich es, meine liebe Spielerschaft zu mehr Rollenspiel zu bewegen. Cooles Thema, genau darum soll es heute gehen.
Ja, das muss man sich ja vielleicht erstmal als Frage stellen, warum will man das eigentlich? Ne? Wir würden sofort sagen, wir wünschen uns das und viele unserer Spielleitungskolleginnen und Kollegen wünschen sich das auch. Und wir haben es erlebt, ne? Eine Spielerschaft, die den eigenen Figuren echtes Leben einhaucht und authentische Charaktereigenschaften an den Spieltisch bringt, einen Abend für alle immersiv machen lässt. Die Frage ist ja trotzdem erlaubt, will man das? Und ich würde sagen, ja, natürlich will man das, ne? Du willst als DM natürlich Rollenspiel stattfinden lassen, weil es so doof es klingt, das ist das, was Pen & Paper einzigartig macht und von sowas wie einem Brettspiel unterscheidet, ne? Nicht das Würfeln, nicht die Regeln, nicht die Karten oder die Miniaturen, die du umherschiebst, sondern die Tatsache, dass du als Spieler oder Spielerin mal die Möglichkeit hast, für ein paar Stunden zu einer Figur zu werden, die du sonst nicht sein kannst, ne? Das schöne eskapistische Moment dieses Hobbys. Und lieber Anjo, jetzt habe ich hier schon eine flammende Rede gehalten bei dem Thema Rollenspiel und immersiv und Charaktereigenschaften. Da musst du als Schauspieler doch jetzt eigentlich eine abgehen, weil du sagst, das ist doch toll. Jetzt wollen hier alle mit verstellter Stimme ihre Charaktere acten. Ist doch total dein Ding, oder?
Ja, lieber Sid, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ein bisschen Löschsand auf das Feuer deiner flammenden Rede jetzt schütten muss. Ich würde tatsächlich darauf antworten, nee. Eher nicht.
Okay, trennen wir jetzt Berufliches und Privates ganz streng in diesem Podcast, oder?
Wo liegt der Hase? Da war ich noch nie gut darin, also Berufliches von Privatem zu trennen, sonst hätte ich, glaube ich, kaum eine Kollegin geheiratet. Du zwingst mich einfach jetzt durch diese Anleitung gleich am Anfang schon zu einem Statement oder vielmehr zur Äußerung eines Standpunktes, der vielleicht ein bisschen streng ist, das gebe ich zu, aber du kennst mich, ich stehe zu meinen Standpunkten. Ist vielleicht auch gerade gut zur Folgeneröffnung.
Na gut, dann lass uns wieder mal diskursiv sein. Wenn das jetzt nicht noch private Natur ist, was du uns an Standpunkt angedeihen lassen möchtest, sondern dieser Folge hilft, dann sage ich mal, lieber Anjo, erleuchte uns.
Okay, gut, das werde ich tun. Damit sind wir dann eigentlich auch schon, wie du sagst, mitten gleich in der Diskussion drin und in dem Thema drin. Und mein Standpunkt, vielleicht hilft da auch ein bisschen dazu, eine notwendige Definition zu liefern. Denn, so wie du es beschrieben hast, mit Stimmverstellen und am Tisch und in die Rolle schlüpfen und so weiter, jetzt könnte man eben auf die These kommen, dass Rollenspiel gleich Schauspiel ist. Und dem würde ich eben vehement widersprechen. Ich würde da erstmal wirklich die Begriffe voneinander klar abgrenzen. Rollenspiel, also das, worüber wir jetzt eigentlich reden, ist für mich das Hineinversetzen in einen Charakter, also sprich in dem Fall meine Spielerfigur. Es ist die Übernahme der Perspektive meiner Figur und eben das Agieren und Handeln in dieser Rolle. Ja, also ich verhalte mich so, wie es diese Figur tun würde und nicht, wie sich Anjo mit einem Schwert verhalten würde. Ich mache mir diese Figur in ihrer Handlungsweise zu eigen. Das wäre für mich Rollenspiel.
Aber das machst du doch als Schauspieler auch.
Ja, aber beim Schauspiel kommt eben noch eine ganz wichtige Komponente hinzu und das ist eben das buchstäbliche Verkörpern. von jenen Dingen, die ich gerade genannt habe. Also die Verkörperung einer Rolle im wahrsten Sinne des Wortes. Ich benutze eben meinen Körper dazu, ich benutze meine Stimme dazu, ich benutze meine Gestik dazu. Und das ist für mich, wenn ich jetzt von der Situation am Spieltisch heraus denke, finde ich das einen riesigen Unterschied zu Rollenspiel.
Okay, also könnte man vielleicht für unseren Zweck hier festhalten, dass ne, Schauspieler, also die schauspielerische Weise, Rollenspiel zu betreiben, eine mögliche ist. Ne? Also man kann Schauspiel als Ausdrucksform von Rollenspiel sehen.
Ja.
Ne? Es ist aber gar keine Voraussetzung, dass man sich ins verkörpernde Schauspiel stürzen muss.
So ist es.
Ne? Man kann tatsächlich rein über beschreibende Worte und über eine ganz normale Stimmfarbe imstande sein, einen Charakter wie im Rollenspiel darzustellen. Oder was meinst du?
Ja, ganz genau. Das war's jetzt ganz gut auf den Punkt gebracht. Genau. Schauspiel kann eine Ausdrucksform von Rollenspiel sein, muss es aber überhaupt nicht. Man kann hervorragendes Rollenspiel am Tisch betreiben, ohne jetzt wirklich auf die Kunst des Schauspielens zurückgreifen zu müssen. Das wäre mir wichtig zu betonen.
Und hey, ja, finde ich okay. Und hey, seien wir ganz ehrlich, ne, weil der Anspruch und die Erwartungshaltung ans Rollenspiel und auch die Befähigung der einzelnen Personen und die Bereitschaft, über eher gewisse Hemmnisse hinwegzusteigen, ist beim Rollenspiel, glaube ich, nicht so hoch wie beim Schauspiel, weil beim Schauspiel musst du ganz andere Dinge abrufen und dich wahrscheinlich allein schon der Körperlichkeit wegen in ganz andere Dinge reinschmeißen und vielleicht auch viel eher bereit sein, sich auf gut Deutsch zum Horst zu machen, als es beim Rollenspiel sein muss, oder?
das würde ich so vollkommen unterschreiben, okay. Vor allem letzterem Punkt.
Okay.
Nee, okay, dann geht es jetzt aber einmal los mit dem Thema mehr Rollenspiel. Wie kann ich meine Spielerinnen und Spieler dazu bringen?
Ist doch jetzt ganz einfach, Andjo. Wir haben es doch jetzt im Rahmen der Session Zero geklärt. Alle wollen etwas mehr Rollenspiel und jetzt ist es doch eigentlich ein Selbstläufer, weil wenn die Leute das wollen, dann mach doch gefälligst auch jetzt mal, oder nicht?
Genau. Lasst uns ein Like da, bewertet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen und mögen die Bürzel nie verbogen sein. Bis zum nächsten Mal, genau. Nein, natürlich nicht. Ach, wenn es doch nur so einfach wäre. Also, gut. Wir nennen den ersten Punkt, den wir hier einmal zur Sprache bringen würden, die Vorbildfunktion. Und zwar eure Vorbildfunktion. Grundsätzlich würde ich sagen, dass fehlendes Rollenspiel meistens gar nicht daran begründet ist, dass eure Spielenden keinen Bock darauf haben oder es nicht können, in Anführungsstrichen, sondern es liegt oft einfach, denke ich, daran, dass sie sich vielleicht gar nicht so richtig trauen oder dass sie unsicher sind oder eben, darauf will ich hinaus, dass man es vielleicht auch einfach nicht gewohnt ist, konsequentes Rollenspiel zu betreiben, weil es zum Beispiel bei anderen Spielleitungen oder von anderen Spielleitungen nie eingefordert oder getriggert worden ist. Also, weißt du, was ich meine?
Absolut, gebe ich dir total recht. Ich habe schon Spielgruppen erlebt, die mir mit absoluter Begeisterung gesagt haben, dass sie alle unfassbar Lust hätten, richtiges Fluffy Deep-in-Character-Play betreiben wollen, aber aus der Gewohnheit heraus da saßen und mich stumm wie die Fische angeschaut haben, damit ich ihnen ein Erlebnis beschere, bei dem sie möglichst konsumentisch daneben sitzen. Einfach, weil sie es so aus ihren vergangenen Runden gewöhnt waren. Und da kommt die Vorbildfunktion auf jeden Fall zum Tragen, die ihr als Spielleitung habt. Ne? Eine Gruppe übernimmt ganz häufig unbewusst den Spielstil, den der Spielleiter oder die Spielleiterin vorgibt. Ne? Man denkt einfach, man macht das so, weil klassischerweise seid ihr bis auf Ausnahmesituationen als Spielleitung immer die Person mit dem höchsten Redeanteil. Damit gestaltet ihr natürlich auch ein bisschen den Ton der ganzen Sache. Oder? Was meinst du?
Das denke ich auch. Also gerade Anfängergruppen, ja, die vielleicht zum ersten Mal sich im Pen and Paper ausprobieren, die haben ja oft gar keine Vorstellung davon, wie viel Rollenspiel erlaubt ist, in Anführungsstrichen, ja, und wie viel nicht. Also das Maß an Rollenspiel, was angebracht ist, das kann unter Umständen noch gar nicht richtig eingeschätzt werden. Und wenn ihr euch da als Spielleitung anfangs zu sehr zurückhaltet, vielleicht ja auch in der guten Absicht, selbst nicht zu viel zu machen, um den Spielern den rollenspielerischen Raum zu geben, naja, dann kann es unter Umständen schnell passieren, dass eure Spielerschaft denkt, ach so, so spielt man das also. Okay, gut, dann machen wir das genauso.
Ich habe beispielsweise gemerkt, und das vielleicht so als Schlusspunkt dazu, ich habe mal irgendwann gemerkt, dass ich gerade dieser Neigung von Neuspielerinnen und Spielerinnen, sich an sehr einfachen Charaktereigenschaften ihrer Charaktere hindurchzuhangeln in der Darstellung ihrer Rolle, damit begegnen kann, indem ich als Spielleiter meine NSCs einfach lebendiger, glaubwürdiger und komplexer mache. In ihrer charakterlichen Darstellung. Gar nicht so sehr, dass ich denen jetzt ganz aufregende und spannende Trails und bunte Kostüme anziehe, sondern dass ich sie einfach zu etwas glaubwürdigeren Personen mache. Und das sorgt dafür, dass die Charaktere der Spieler ganz schnell auch mit Farbe erfüllt werden, weil die merken, ey, meine Diebin ist nicht nur der Charakter, der in jeder Situation versucht, jedem den Geldbeutel abzuschneiden, sondern meine Diebin hat vielleicht auch darüber hinaus Interesse an Schönheit, Freundschaft oder irgendwas ganz anderem.
Ja, würde ich auch so sagen. Also wenn man in erster Linie NSCs ins Feld wirft, die sich vor allen Dingen durch ihre Holzschnittartigkeit auszeichnen, jetzt böse gesagt, und nicht vielleicht auch mal ein, zwei widersprüchliche Gefühle haben oder bei denen man merkt, ach so, ja, die haben auch Bedürfnisse, die haben ein Leben, die haben Sehnsüchte, ohne dass man das jetzt als Spielleiter mega groß ausspielen muss, ja. Aber wenn das nicht der Fall ist, naja, ja, also du hast vollkommen recht. Ich glaube, je mehr Glaubwürdigkeit diese Figuren, diese NSCs auch durch eine emotionale Ausstattung kriegen oder durch eine Ausstattung, die zur zwischenmenschlichen Interaktion einlädt, die überdies auch Persönlichkeit zeigt, desto mehr werden wahrscheinlich auch die Spielerinnen und Spieler begreifen, ach so, okay, das ist am Tisch erlaubt. Ja, das könnte ich ja mit meiner Figur auch mal probieren. Also ja, auf jeden Fall, definitiv.
Und um über das Erlaubte hinauszugehen, du sagst immer erlaubt, ja, erlaubt ist das eine, aber auch, hey, das ist cool, das macht Spaß, das macht's interessant, das macht's glaubwürdig, ne? Also, wow, da passiert was Magisches, wenn ja, mir jemand ja, so einen NSC mimt. Das kann total verlockend sein. Oh, das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Ja.
Das wäre dann also unser erster Punkt, ja? Bedenkt eure Vorbildfunktion und schaut mal auf eure eigene Art zu spielen, ob ihr eigentlich den Funken der Begeisterung sozusagen für mehr Rollenspiel auch durch das, was ihr tut, ein bisschen an die Spielerschaft heranträgt. Okay.
Bevor ihr meckert, fasst euch mal an die eigene Nase, so nämlich.
Genau. Okay, der zweite Punkt, den würden wir nennen, helft euren Spielenden dabei, Entscheidungen zu treffen. Was meinen wir damit? Wenn ich als Spieler nicht weiß im Rollenspiel, wie es um meine Figur gerade steht, was sie eigentlich gerade, ob Wichtiges oder Unwichtiges, denkt, wie sie sich in Beziehung setzt zu den Dingen, die um sie herum geschehen. Wenn ich das alles nicht weiß, dann habe ich auch keinen Anhaltspunkt, von dem aus ich agieren kann. Also dann befinde ich mich mit meiner Figur quasi im luftleeren Entscheidungsraum und ich habe gar keinen Startpunkt, von dem ich aus irgendein Rollenspiel in Gang setzen kann. Also ich brauche einen Ausgangspunkt, der mir hilft, mich mit den Dingen, die im Spiel passieren, mich in Beziehung zu setzen, ja, eine Haltung zu den Dingen zu zeigen und so im Charakter zu reagieren. Ja. Ganz, ganz platt gesagt, wenn ich nicht für mich entschieden habe, dass meine Figur gerade schlecht gelaunt ist oder ein wenig hoffnungslos gerade ist, oder wenn ich überhaupt nicht entschieden habe, wie es meiner Figur geht, dann weiß ich auch nicht so richtig, was ich darauf antworten soll, wenn mich vielleicht ein anderer NSC oder ein anderer Spieler in seiner Figur anspricht oder über etwas reden will. Dann bleibt's beim bloßen Informationsaustausch über das Spiel und vielleicht über die Quest, aber nicht wirklich über die Persönlichkeit meiner Spielerfigur. Denn dafür muss ich mir vorher überlegt haben, ja, was fühlt die denn eigentlich gerade? Wie steht sie zu den Dingen überhaupt?
Und es ist ja erstaunlich, selbst mir als relativ erfahrenem Spieler mit irgendwie 25 Jahren aufwärts auf dem Buckel, ist diese Frage, wie geht's eigentlich meinem Charakter gerade, was fühle ich gerade, die ist mir gar nicht so allgegenwärtig, dass ich sie mir ganz regelmäßig als Kontrollinstanz selber stelle. Ne? Ganz häufig erlebe ich es, dass ich im Spielgeschehen einfach so losgehe, also losagiere, ohne mir diese Frage vorgestellt zu haben. Und das ist eigentlich insofern total dankbar, weil es euch als Spielleiter und Spielleiterin jetzt in eine sehr wirkungsvolle Position bringt. Ihr könnt nämlich diese Frage stellen. Etwas, was ich zufälligerweise weiß, lieber Anjo, wir beide ja nun schon seit einer Weile sehr gerne tun, nämlich unsere Heldengruppe oder auch einzelne Spielerinnen und Spieler, die gezielt anzusprechen und zu sagen, was denkt dein Charakter gerade? Wie findet dein Charakter das gerade, was passiert? Oder auch viel platter, ne? Wie geht es deinem Charakter gerade? Das bringt viel mehr in Gang in der eigenen Selbstbetrachtung des eigenen Charakters, der eigenen Rolle, in die man sich ja hineinversetzen möchte. Und auf einmal landest du in dem Kopf deiner Figur. Und dann geht's los. Dann wird's spannend. Dann wird's interessant. Dieser Impuls ist wahnsinnig wertvoll. Und den könnt ihr als Spielleiter oder Spielleiterin bringen.
Ich hatte das erst kürzlich in einer Runde. Es ist vielleicht ein kurzes, feines Beispiel dafür. Da haben die Spielenden, sind dem Antagonisten nachgejagt sozusagen auf einer mehrtägigen Hatz. Und er tatsächlich immer weiter in Abstand gewonnen. Also hat sein Vorteil immer weiter ausgebaut. Dann saßen die Helden am Lagerfeuer, kurz vor einer langen Rast. Und ich habe einfach mal den am Feuer sitzenden Barden gefragt, wie geht's denn dir jetzt gerade? Jetzt, wo der Abstand immer größer wird, auch zu den Schurken. Also auch so ein bisschen suggestiv. Und dann hat er mir geantwortet, ja, naja, das ist jetzt kein gutes Gefühl. Also ich frage mich schon, ob wir das überhaupt noch schaffen. Und ich mache mir Sorgen darum, dass er immer mehr Vorteile erlangt und immer mehr Böses in der Welt verbreiten kann, wenn wir ihn nicht stoppen. Und dann habe ich zu den anderen Spielern gesagt, ihr seht also, wie euer Gefährte mit etwas verdrießlicher Miene nachdenklich ins Feuer starrt. Was wiederum dann eine andere Spielerin zum Anlass genommen hat, hinzugehen und zu sagen, hey, du siehst traurig aus, was ist los? Was geht dir durch den Kopf? Und zack, hatte man auf einmal eine kleine Rollenspielsituation. Aber es ist genau durch den Trick entstanden, den du gerade gesagt hast, einfach mal als Spielleitung die Spieler zu fragen, hey, wie geht's denn deiner Figur eigentlich gerade?
Ey, Anjo, das zahlt auf dein großes Mantra ein, dass Rollenspiel soziale Interaktion ist und wo ich eine Introspektive über das Befinden meines eigenen Charakters öffentlich mache, schaffe ich automatisch eine Einladung zur Interaktion. Ne? Das ist das, dann funktioniert's. Ich finde übrigens, dass das auch vorgreifend funktioniert. Also ich beispielsweise als Spielleiter ermutige meine Spielenden immer dazu, in Vorbereitung des ersten Abenteuers, dass sie mit ihrem neuen Charakter spielen, sich die, ich habe sie anderswo schon mal beworben in unserem Podcast, die 20 Fragen an den Helden, gibt's in vielfacher Ausführung im Netz, mal bewusst zu machen. Da sind so Fragen drinne wie, was für ein Verhältnis hat dein Charakter zu Schönheit? Wie wichtig ist deinem Charakter Gerechtigkeit? Ne? Ihr könnt aber auch Fragen ergänzen wie, wie geht dein Charakter mit Rückschlägen um? Damit ihr einfach schon mal im Kopf euch überhaupt die Frage erstmals gestellt hat, ja, wie würde denn mein Charakter in einer hypothetischen zukünftigen Situation sich fühlen, in der irgendwas schiefläuft? Ist er dann zornig, verflucht er die Welt, ist er in sich gekehrt und grüblerisch oder. Manchmal kann eine vorausgreifende Beschäftigung mit dem Thema euch auch schon ein Stück weit wappnen für das erste Mal, dass die Situation tatsächlich eintrifft. Und das hilft natürlich, glaube ich, dir als Spielleiter wahnsinnig, wenn deine Leute das machen, oder?
Enorm, enorm. Weil wenn ich diesen Fundus habe, auf den ich zurückgreifen kann, also wenn ich jetzt, wie du sagst, zum Beispiel auch die Hintergrundgeschichte meiner Heldengruppe kenne, dann fällt mir jetzt nämlich auch die Anwendung des nächsten Tipps viel leichter, denn das ist unser Tipp Nummer 3 für euch und der lautet, schafft klare Anlässe, die zu Rollenspiel einladen. Damit meinen wir Anlässe, die eben, wie du gerade sagtest, die Vita der Helden berücksichtigt und dadurch eben gewisse Reaktionen der Helden im Spiel triggern kann. Also man könnte vielleicht auch sagen, ihr legt Köder aus, die in der Hintergrundgeschichte der Helden verankert sind. Und das muss auch gar nichts Großes oder Episches sein. Im Gegenteil, das kann in ganz kleinen, feinen Spielsituationen vorkommen. Also vielleicht ein Beispiel dazu. Wenn wir nehmen mal an, die Helden ermitteln gerade in einer Stadt und brauchen Informationen von einem auf der Straße lebenden Spitzel, vielleicht einem Bettler oder jemand Ähnlichem. Ne? Und ich als Spielleiter weiß jetzt aber, aha, einer der Helden hat in seiner Hintergrundgeschichte stehen, dass er in bitterer Armut aufgewachsen ist. Also eigentlich auch, wenn man so will, ein Straßenkind ist. So, dann könnte ich jetzt ein bisschen den spielsituativen Köder auslegen und eben den Bettler sagen lassen, na, euch fein pinkeln, euch verrate ich gar nichts, ihr Lackaffen. Weil ich weiß, das könnte ja den Helden nun zu Widerspruch motivieren. Also der Held mit diesem Armutshintergrund, ja. Der könnte jetzt zum Beispiel sagen, hey, Moment, was heißt hier feiner Pinkel, ja? Ja, ich bin genau wie du, ich bin hier in Armut aufgewachsen, ich bin keiner von diesen parfümierten Hofschranzen, ja. Aha, ne? Und schon habe ich die Hintergrundgeschichte des Helden so ein bisschen benutzt, um eine rollenspielerische Situation zu provozieren, die vielleicht sogar in dem Fall jetzt auch noch ein hilfreiches Fortkommen in der Handlung triggert.
Und da machst du für mein Verständnis eine von zwei ganz einfachen Methoden auch zufälligerweise dir zu eigen, wie man Rollenspiel-Interaktionen auslösen kann. Und das eine ist die Provokation und das andere ist die überraschende Zuneigung. Ne? Weil ganz grundsätzlich würde ich sagen, oftmals sind es solche kleinen Situationen, die Leute viel eher dazu bringen, ins Rollenspiel einzusteigen, gerade wenn sie noch im Beginn ihrer Karriere stehen, als die Ausgestaltung der epischen Endszene. Weil das erfordert viel mehr Mut, sich selbst zu exponieren, ja, also sich selbst richtig sozusagen auf die Bühne zu stellen, auch wenn wir nicht von Schauspiel sprechen wollen, als wenn es halt um so kleine Szenen geht. Also in denen dich jemand provoziert, wie in deinem Beispiel, in dem dich jemand beleidigt und du reagieren sollst. Ne, viel kleiner. Oder aber auch, in dem eine leicht betrunkene Dame im Wirtshaus sich an dem stattlichen Helden festhält, weil sie sonst versehentlich auf dem Boden ausgeglitten wäre und anfängt, ihm irgendetwas Anzügliches ins Ohr zu säuseln. Das ist keine große Szene von riesiger Tragweite, aber sie wird sofort ein soziales Interaktionsspiel auslösen, weil das Gegenüber ein Stück weit sich zur Handlung verleitet fühlt. Und das Gefühl, angeflirtet zu werden, ist selten ein schlechtes, und vielleicht kennen wir es ja sogar aus der echten Welt. Also von daher, ne, da steckt viel drin in diesen kleinen Szenen. Das würde ich total empfehlen. Also provozieren oder überraschende Zuneigung spenden kann wahnsinnig viel auslösen.
Ja, ja. Vielleicht da noch einen kleinen Zusatztipp, weil meiner Erfahrung nach funktionieren gerade diese kleinen Situationen dann besonders gut, wenn ihr sie auf jeweils einen Helden oder Heldin maßschneidert bzw. anwendet, ja, also einen Helden sie ausspielen lässt. Das hat oft konkretere Folgen, als zu versuchen, die ganze Gruppe mit in diese Minisituation mit einzubeziehen. Auch vor allem, weil sich dann der einzelne Held oder die einzelne Heldin eher angesprochen fühlt und niemand sich unbewusst in der Gruppe verstecken kann, sozusagen. Das funktioniert meiner Meinung nach dann konkreter und besser.
Unbedingt. Und es ist auch immer besser, wenn die betrunkene Dame nicht die ganze Gruppe anflirtet, weil dann müsste man sich um ihren Geisteszustand auch schon ein bisschen Gedanken machen. Du hast völlig recht. Aber Anjo, jetzt ist es ja gang und gäbe, dass wir uns ja trotzdem am Spieltisch zusammenfinden und alle aus der Perspektive unserer Charaktere sprechen und reden und ne, auf einmal unsere Stimme verstellen und aus der Stimme unseres Zwergens heraus verkünden, was dieser denn zu sagen gedenkt. Das ist gar nicht so einfach, oder? Also, das muss doch so sein, oder?
Ja, nicht? Also... Wir müssen ja jetzt auch quasi nicht so tun, als wären wir jemand anders, ne? Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Art, wie wir spielen, ne? Wir tendieren zu direkter Rede, wir tendieren zu spielen in der ersten Person. Aber auch das muss überhaupt nicht sein. Also habt keine Angst davor, und das wäre jetzt unser nächster Tipp, die dritte Person zu verwenden. Verteufelt nicht die dritte Person. In manchen Rollenspielkreisen galt das einige Zeit so ein bisschen als unfein, das zu machen, weil das wahre Rollenspiel, das ist eben aus der Ich-Perspektive und direkte Rede und so weiter, würde ich heute überhaupt nicht mehr so unterschreiben. Und vor allem bedenkt, wenn ihr es jetzt mit Spielenden zu tun habt, die sowieso beim Rollenspiel schon ein wenig schüchtern sind und wollen aber sich vielleicht nicht so richtig trauen, dann kann ein Beharren auf der ersten Person und auf der direkten Rede eventuell einen Teufelskreis bedeuten. Weil letztendlich werden die Spielenden ja dann dazu angehalten, genau das zu verstärken noch, was sie eigentlich Überwindung kostet. Und die Gefahr, dass sie dann noch eher zumachen, glaube ich, ist dann noch eher größer.
Ich gebe sogar zu Protokoll, offen und ehrlich, ich spiele in einer Spielrunde von mir fast nur in der dritten Person, weil ich diese Spielrunde auf Englisch spiele und ich mich im Englischen nicht so wohl fühle wie im Deutschen. Yeah. Und deswegen mir jetzt folgender Mechanismus hilft, für den ich an der Stelle eine Lanze brechen möchte. Es schafft nämlich eine gewisse leichte, hilfreiche Distanz zum eigenen Charakter aufzunehmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier auf dem Prüfstand stehe, wenn ich spreche als mein halbelfischer Kleriker Morianda, sondern ich kann über ihn erzählen. Und diese Distanz, die hilft mir an der Stelle, weil ich mich darauf konzentrieren kann, die Motivation und die Charaktertreue im Umgang mit meinem Charakter in den Vordergrund zu stellen und herauszuspielen und wie ich mit ihm interagiere. Nicht so sehr mir die Frage zu stellen, wirke ich gerade glaubwürdig als er? Sondern, wird er gerade glaubwürdig als er. Das ist einfacher und hilft. Also von daher, ich würde die Lanze mit dir gemeinsam brechen. Die dritte Person ist völlig okay. Und ihr solltet sie euren Spielerinnen und Spielern auf jeden Fall als Option stellen.
Das finde ich super, dass du es gerade nochmal erwähnt hast. Ich finde nämlich auch, dass es häufig so, dass wenn man sich nicht damit beschäftigt, wie man etwas spielt oder wie ich jetzt nach außen wirke, ne, da sind wir wieder beim Punkt, Rollenspiel ist nicht gleich Schauspiel, sondern wenn ich eine gewisse Distanz zu einer Darstellung einnehme, dann habe ich viel mehr Ruhe, mir darüber klar zu werden, wie mein Charakter authentisch reagiert, ja. Dann kann ich mich nämlich auf diesen Aspekt konzentrieren. Und das bedeutet, finde ich so erwähnenswert, nämlich gerade für schüchterne Spieler mehr Beteiligung und nicht weniger. Also das ist ein valider Punkt, finde ich auch.
Und seien wir mal ganz ehrlich, manchmal hat es auch wirklich keinen so starken Unterschied in der Wirkung, ob man in der ersten oder dritten Person spricht, wie ihn diese vermeintliche Verpflichtung, immer in der ersten Person zu sprechen, einen Glauben machen lassen möchte. Also ob ich jetzt sage, ich trete einen Schritt zurück, ziehe den Mantel enger, irgendwas stimmt hier nicht, murmle ich und ziehe mich nervös um. Oder ob ich sage, Livias tritt einen Schritt zurück, zieht den Mantel enger um sich. Irgendwas stimmt hier nicht. Sein Blick huscht nervös umher. Das macht, ehrlich gesagt, was jetzt das Erzählerische und was die Wirkung angeht, für mich jetzt keinen wahnsinnig großen Unterschied, oder?
Nee, überhaupt nicht. Finde ich ein gutes Beispiel, was du gesagt hast. Einfach mal probieren, wie es sich anhört, wenn man quasi die Personalpronomen da tauscht. Ja. Völlig richtig. Sid, jetzt nehmen wir doch einfach mal an, wir als Spielleitung haben nun den einen oder anderen Trick angewendet und ja, es passiert, die Götter seien gepriesen, unsere Spielerschaft erschafft tatsächlich immer häufiger rollenspielerisch schöne und wertvolle Momente. Und das führt uns jetzt nämlich zu unserem letzten Punkt, die Belohnung bzw. die Bestätigung des Rollenspiels. Was fällt uns denn dazu ein?
Da fällt mir ein, dass sie alle verdammt dankbar sein dürfen, dass ich denen meine ganze Lebens- und Arbeitszeit gewidmet habe und in dieses Abenteuer hier serviert habe. Das sollte genügen. Die sind ja schließlich also, auch undankbare Böcke.
Du willst belohnt also, werden jetzt.
Fertig. Danke. Ich gebe denen meinen PayPal und dann reicht es auch mal.
Schön. Mir gefällt, wie du denkst.
Okay, Spaß beiseite. Natürlich, sollte man, du sagst es gerade schon, Bestätigung, ich würde sogar Bestärkung sagen, ne? Positive Psychologie funktioniert in solchen Fällen auch, anstatt zu kritisieren, wenn Leute eben nicht bestmögliches Rollenspiel oder die genau gelungenen Momente, in denen sie sich in ihren Charakteren wiedergefunden haben, an den Spieltisch bringen, anstatt das zu kritisieren und vielleicht sogar einen Pranger zu stellen, zu sagen, ja, da hättest du jetzt aber für mein Verständnis ein bisschen mehr, macht's genau andersrum, ne? Nehmt die Momente, in denen das Rollenspiel stimmungsvoll war und in denen alle am Tisch mitgefiebert haben. Ihr werdet merken, die Leute merken selber, wie geil das ist. Und wenn ihr im Anschluss nochmal sagt, hey, war das nicht gerade eine total schöne, rollenspielerisch wertvolle Erfahrung? Hat euch das auch so viel Spaß gemacht? Total klasse. Ne? Also das als Gruppenerlebnis hochzuloben, an der Stelle Tipp Nummer 1, ne? Stellt die positiven Momente heraus und im besten Falle solche, die für die gesamte Gruppe gelten und jetzt nicht so sehr wie, ah, ne, Philipp, da hast du jetzt rollenspielerisch aber ja mal glänzt, der Rest kann sich davon eine Scheibe von abschneiden, weil das ist natürlich
an der schwarze Stelle Pädagogik
irgendwie auch wieder ja, ein ins Klo.
Ne? Nee, auf jeden Fall, das würde ich auch so unterschreiben.
Anjo, es gibt ja noch so ein weiteres Feld von Bestätigung, Belohnung, Bestärkung und das kennt man ja aus der Trickkiste der, ich sag mal, fast schon spürbaren, spielrelevanten Belohnung.
Ja.
Es gibt ja manche Systeme, ich denke an D&D, die zum Beispiel mit dem Mechanismus der Inspiration daherkommen, die, glaube ich, vom System so vorgesehen ist, dass der Spielleiter bei besonders gelungenem Rollenspiel seine Helden entsprechend zu belohnen hatte. Ich glaube, bei DSA gab es dafür damals sogar extra Erfahrungspunkte, ich weiß es nicht mehr genau, aber was halten wir denn davon? Was hältst du ganz grundsätzlich davon, also die Leute für gelungenes Rollenspiel, nach welcher Maßgabe auch immer, spielimmanent zu belohnen?
Ja, also ich tue das gelegentlich tatsächlich. Also ich verteile Schicksalspunkte oder Bennies oder Gummipunkte oder wie man sie systemabhängig auch nennen mag. Ich verteile sie allerdings meistens für Momente, in denen die ganze Gruppe rollenspielerisch geglänzt hat. Also, wenn sich die Charaktere zum Beispiel ein bisschen gekabbelt haben, ja, der Paladin mit dem Schurken über ein ethisches Problem oder in welcher Konstellation auch immer, und die Spieler dies aber dergestalt getan haben, dass es a. weder zu Verwerfung unter ihnen geführt hat, also auf einer persönlichen Metaebene, und b. der Spielfluss nicht ausgebremst wurde, ja, also wenn man in Character geblieben ist, man sich trotzdem noch lieb hat und die Story es nicht behindert hat, dann sage ich, ey Leute, cool, dafür kriegt jetzt jeder einen Benefit. Mit der einzelnen Vergabe von Belohnungen, also die Belohnung für einzelne Spieler, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen, weil ich finde, da verhält es sich ganz ähnlich wie mit der Bestätigung, die du erwähnt hast. Eine Heraushebung des Einzelnen, das kann auch schnell wie eine Abwertung aller anderen wirken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da zögere ich sehr, sehr oft.
Hier sind wir ausnahmsweise mal gar nicht einer Meinung, weil was du da mir beschreibst, ist, du machst ja gerade den absoluten Streitschlichter auf dem Schulhof und alle sollen am Ende glücklich und zufrieden sein und niemand soll sich positiv hervorgehoben fühlen. Ich ich bin jetzt mal ganz anderer Meinung.
Ich habe halt zwei kleine Kinder zu Hause, ne? Du weißt.
Ja, okay, mach doch mal. Ich habe einen Hund, der hat gefälligst zu tun, was er soll, macht er aber auch nicht. Also ich bevorzuge gnadenlos, aber gemäß einer ganz einfachen Maßgabe. Meine erste Maßgabe ist nämlich die. Ich lobe und stelle positiv hervor, wenn jemand sich gemäß seinem Charakter verhält. Wenn ich das Gefühl habe, jemand befindet sich in der spielerischen Handlung total innerhalb seines Charakters. Die Elfin, die total auf Freiheit und meinetwegen chaotisch gut in der Gesinnung, in der D&D-Logik ist, die es richtig scheiße findet, wenn mein zwergischer Bade einen anderen Helden der Gruppe mittels eines Beeinflussungszaubers vor einer ihm möglicherweise nicht guttunenden Handlung zurückhält. Sowas finde ich toll. Und ich würde sowas als Spielleiter in bestimmten Situationen tatsächlich auch belohnen. Aber für mich ist noch wichtiger, als belohne ich alle oder belohne ich nur einen. Ich versuche, meine Spielbelohnung immer ins Spiel zu implementieren und sie teilweise in der Welt immanent zu machen. Ich habe eine Cthulhu-Runde, in der meine Charaktere, oder besser gesagt die Spielerinnen und Spieler, sich Tarotkarten ziehen aus einem schönen Toth-Tarot-Deck. Und diese Tarotkarten haben ja immer irgendwelche Zahlen und Symbolfiguren, also die Prinzessin der Schwerter beispielsweise. Und meine Anforderung an die Spielerinnen und Spieler in diesem sowieso etwas mystisch aufgeladenen und gruseligen Spiel ist, ihr könnt diese Tarotkarte einmal im Spiel verwenden, um in einer beliebigen Situation einen Würfelwurf zu wiederholen. Aber ihr müsst mir aus der Karte, aus ihrem Namen, aus den Farben, Formen und Figuren auf der Karte eine Begründung liefern, weswegen diese Tarotkarte in diesem Augenblick das Schicksal eures Charakters tatsächlich darstellt. Und das ist dann die quasi darin befindliche rollenspielerische Herausforderung der Leute. Gebt mir einen Grund, warum diese Tarotkarte gerade euer Schicksal dargestellt hat und ihr dürft sie nutzen. Und diese Tarotkarten kann man sich auch verdienen. Das ist mal ein Beispiel, wie ich sowas dann anbaue.
Das ist natürlich clever, ja. Also die Belohnung an sich besteht schon, wenn ich dich richtig verstanden habe, in der Handlung, sie haben zu wollen und dadurch etwas von seinem Charakter preiszugeben. Ah, okay, das ist schön. Eine Belohnung, die ihre eigene Voraussetzung erschafft. Sehr gut, okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir schon einiges zusammengetragen. Hast du, lieber Sid, am Ende noch letzte Worte, düstere Prophezeiungen oder mahnende Gedanken für unsere Hörenden?
Ja, ich hätte einen und der ist nochmal darin gelegen, dass ich jetzt am Ende nochmal alles über den Haufen werfe, was wir im Prinzip in unserer Folge gesagt haben. Denn seid euch natürlich wie bei allem bewusst, Rollenspiel ist immer das, was ihr draus macht, ne? Und wenn ihr das Gefühl habt, dass Rollenspiel eben vorrangig darin besteht, dass ihr die Stats eures Charakters maximiert, ja wunderbar. Ich wünsche euch einen ganz tollen Abend. Die Art und Weise, wie wir Rollenspiel definieren, ist natürlich nah an der Fluffy-Variante, wie wir sie auch selber spielen. Findet einfach die Weise, wie für euch Rollenspiel so viel Spaß macht und versucht es dann in eurer Gruppe zu provozieren. Vielleicht helfen euch dabei unsere Tipps.
Finde ich zum Schluss nochmal ein total guter Hinweis und ich würde sogar noch ergänzend hinzufügen, bedenkt, wir sind heutzutage in der ja eigentlich sehr beneidenswerten Situation, dass es eine Unmenge von Pen-and-Paper-Content da draußen gibt, zum Beispiel eben auch in Form von sogenannten Let's Plays und darüber hinaus von solchen Leuten, die wirkliche Profis sind, ja, also man denke nur an Critical Role und so weiter und ich würde euch da raten, wenn ihr euch die zum Vorbild nehmt, seid da vorsichtig mit euren Anspruchshaltungen. Ja, gerade wenn ihr mit einer Anfängergruppe spielt, da wird das Rollenspiel nicht so sein wie bei Critical Role. Ja, das kann es auch gar nicht. Ja, das sind professionelle Voice Actors, die das mittlerweile quasi hauptberuflich machen und dementsprechend auch trainiert sind, diese rollenspielerische Momente zu suchen und auszuspielen. Und das werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auf Anhieb hinkriegen. Und da würde ich sagen, seid euch dessen bewusst. Ja, deswegen schaut lieber auf den Hinweis, den Sid euch da noch gegeben hat. Ja, was macht euch Spaß? Was haltet ihr dafür realistisch? Und wie kann man es halbwegs so anwenden, dass es einfach ein schöner Abend für alle wird? Ich glaube, damit fahrt ihr nicht verkehrt.
Hier wird auf jeden Fall die Schneideaxt angesetzt werden. Aber ich sage es jetzt einfach mal, das ist wie bei Pornos. Glaubt nicht, dass ihr das könnt, was die da können, weil das haltet ihr gar nicht durch.
Gut, an dieser Stelle spricht Sid offensichtlich nur für sich. Das soll auch gegönnt sein.
Genau. Und Anjo kann die ganze Akrobatik. Richtig, der Mann.
Nein, ein Scherzchen, ein Frivoles war das. Also komm, abschließende Gedanken. Einen Satz hast du noch.
Ja, Anjo, ja, ich weiß nicht, wir haben uns ja jetzt hier relativ klar einen Pfad entlang bewegt und Punkt an Punkt aneinandergereiht, um hier den Leuten gut und nützliche Hilfestellung an die Hand zu geben, um zu dem Ziel eines besseren Rollenspiels zu kommen. Ich würde sagen, wir dürfen uns zu Recht den Vorwurf machen, hier erfolgreiches Railroading betrieben zu haben, oder? Vielleicht sollten wir darüber mal sprechen, oder könnte das ein Ausblick für die nächste Folge sein?
Ah, ja, natürlich. Kein zweites Thema erhitzt die Gemüter so mancher Community-Gruppierungen so sehr wie das Thema Railroading. Aber ja, du hast recht. Ich würde sagen, wir stellen uns der Gefahr und der Herausforderung in der nächsten Folge. Aber ich sag gleich, wir nehmen uns mal vor, es möglichst unvoreingenommen zu tun. Ja, und deshalb würde ich sagen, lautet der Name der nächsten Episode Railroading. so schlecht wie sein Ruf? Machen wir.
Und wenn es euch bis dahin heute Spaß gemacht hat, dann lasst uns gerne ein Like da, gebt uns gerne einen Kommentar auf den gängigen Podcast-Plattformen und vor allen Dingen schreibt uns weiterhin, was ihr hören wollt, worüber ihr wollt, dass wir sprechen und was wir hier verhandeln. Ja, bleibt noch was zu sagen, Anjo?
Nein, es bleibt nichts mehr zu sagen, bis auf das, was wir eigentlich immer sagen zum Schluss, nämlich von meiner Seite aus tschüss und spielt schön.
Mögen die Würfel euch gewogen sein.